der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Heiko, in den Medien wird uns ja oft der Eindruck vermittelt, das Leben ist jung, dynamisch und leistungsstark. Der Alltag lehrt uns leider manchmal auch eine andere Seite. Unser Leben kann auch betagt, kränklich und bedürftig sein. Aber eins ist wirklich ganz unumstößlich. Unser irdisches Leben ist endlich. Und so sind wir heute zu Gast im Heiligenstädter Hospiz, im Hospizzentrum Mutter Teresa. So heißt es ganz genau.
Ja, wir begrüßen Bettina Hühnermund als Leiterin des Hospizzentrums. Liebe Bettina, vielen Dank, dass wir von euch angesprochen wurden und eingeladen wurden. Das stellt für uns eine große Wertschätzung dar und wir würden dich bitten, stell dich einfach mal ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Bettina Hühnermund, ich bin 61 Jahre. Ich bin schon seit über 20 Jahren in der Pflege und auch in der Palliativarbeit tätig und habe mich vor rund 3 Jahren nochmal entschieden, mich auf diese Stelle hier zu bewerben und dieses Hospiz hier zu leiten.
Und jetzt kommen wir schon mal so zu den Dingen, die wir im Vorfeld, die uns unbekannt waren. Ihr sprecht nicht von Patienten hier im Hospizzentrum, sondern immer von Gästen. Und was uns aufgefallen ist, dass man einen Eindruck hat, wenn man in so ein Hospiz geht oder so eine Vorstellung, wenn man hierher kommt, das ist was ganz anderes. Es ist hell, es ist freundlich, man sieht freundliche Gesichter und deswegen passt auch der Begriff Gast sehr, sehr schön und Patient hat immer irgendwo eine negative, ja, Konnotation und das sieht man hier, dass das irgendwie die Vorstellung, dass es alles so in Trauer gehüllt ist und vor jeder Tür ein Pfarrer steht, das ist hier komplett anders. Es ist ein sehr, ja, lebensbejahend eigentlich und wahrscheinlich ist das auch das, was man so den Leuten mit auf den letzten Tagen und Wochen mitgibt, oder?
Ja, dieses Hospiz wird ja von vielen gesehen, das Thema Tod, Sterben und Trauer als das Sterbehaus. Das ist unser vorrangigstes Anliegen hier, mit diesem Haus ein Zeichen zu setzen, dass wir ein Haus des Lebens sind. Ein Haus der Freude, des Respekts und der Wertschätzung. Und bei uns heißen die Patienten oder Bewohner, wie sie in anderen Pflegebereichen heißen, Gäste. Gäste aus dem Grund, weil sie sind hier, wir pflegen sie, wir kümmern uns um sie, aber auf eine ganz individuelle Art und Weise. Und so fühle ich mich ja auch als Gast, wenn ich in einem Hotel bin, das auf meine individuellen Wünsche eingegangen ist. Und das ist auch unser Ziel, dass wir uns darauf einlassen. Und das zeigt ja nicht nur das Haus in seiner ganzen Vielfalt, in seiner Schönheit, in dem, was die Architektur uns bietet, sondern auch das, wie wir dem Gast gegenübertreten. Und deshalb ist es für uns der Gast.
Bettina, welche Aufgaben stehen denn so im Hospizalltag im Mittelpunkt?
Im Mittelpunkt unserer Arbeit, und da spreche ich ganz besonders vom Team. Ich bin die Einrichtungsleitung, aber alles steht und fällt mit den Mitarbeitern, die wir haben. Es ist erstmal, dass wir den Gast hier gut aufnehmen, dass wir die Angst nehmen vor dem vielleicht, und das ist meistens der letzte Schritt, den Gäste hier in ihrem Leben gehen, dass wir ihnen die Angst nehmen. Und zwar nicht nur den Gästen, sondern auch den Angehörigen. Wir nehmen sie auf, wir nehmen ihnen die Angst, wir nehmen den Angehörigen die Schuldgefühle, die sie oft haben, wenn sie jemand hier zu uns ins Hospiz bringen. Und der Gast auch selbst, der schon meist eine schwere, schwere Zeit hinter sich hat, geprägt von Krankheit, Diagnosen, auf und ab, hier die letzte Zeit, die letzten Wochen, Monate oder sei es auch Tage zu verbringen, indem er sich hier wohlfühlt, indem er weiß, hier werden meine Schmerzen gelindert. Ich kann hier nochmal alles sagen. Es ist Platz nochmal für Ungesagtes, vielleicht auch für Unbequemes. Und das ist es halt, dem Gast zu nehmen, seine Wünsche zu äußern. Zum Beispiel, das Essen spielt hier eine sehr, sehr wichtige Rolle. Was bleibt dem Gast noch als das, vielleicht das gute Essen? Essen gehört zur Lebensqualität dazu. Deshalb unsere eigene Küche, indem ich diese Gerüche habe, indem ich das rieche, indem ich ein bisschen Geborgenheit finde und mich hier ein wenig wie zu Hause fühle. Und für die Angehörigen ist es wichtig, hier einmal ihre Last fallen zu lassen, zu wissen, meinem Liebsten geht es hier im Hospiz gut, ich kann mich ein bisschen fallen lassen, ich kann auf mich ein wenig achten, ich kann mich erholen von der Zeit, die schon vor diesem Aufenthalt kommt, und ich kann mich auch ein wenig vorbereiten, weil wir sprechen hier auch schon von Trauerbegleitung in der Zeit, die hier nachkommt. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige.
Ja, was zeichnet nun die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase ganz besonders aus?
Wichtig ist, dass sie Gäste und auch Angehörigen das Gefühl haben, dass sie hier gut umsorgt sind. Und gerade in medizinischer Hinsicht ist es wichtig, dass wir mit den Palliativärzten gut zusammenarbeiten, dass die Palliativärzte sich darauf einlassen, die Diagnosen kennen, zum Beispiel Medikamente an- oder absetzen, eine gute Bedarfsmedikation stellen, dass sie auf die Schmerzen reagieren, auf die Wünsche, auf Ungesagtes, wie ich das eben schon ihnen versucht habe zu vermitteln, dass sie für sie da sind, zuhören. Ja, ich denke, das ist so das Wichtigste. Der Gast muss sich hier wohlfühlen.
Und welche Rolle spielen da Gespräche oder Rituale oder vielleicht auch stille Momente?
Ja, Rituale und Gespräche führen natürlich hier eine ganz große Rolle. Wir werden unterstützt von den Palliativ- und Hospizdiensten, die wir ja hier im Eichsfeld ganz besonders haben. Wir werden ja von zwei Palliativdiensten versorgt, umsorgt, und wir arbeiten auch mit denen sehr, sehr gut zusammen, haben da auch Hilfe. Wenn ein Hospizbegleiter zum Beispiel den Gast schon in der eigenen Häuslichkeit begleitet hat, ist das natürlich hier ganz toll, wenn das auch hier in der Einrichtung weiter stattfindet, der sich extra nochmal Zeit nehmen kann, sich ans Bett setzt, mit ihm vielleicht nochmal mit dem Rollstuhl in das Freie fährt, jetzt, wenn der Frühling kommt, dass man nicht so hier an diese Räumlichkeiten doch gebunden ist. Es ist wichtig, es geht auch um die seelsorgliche Begleitung. Wir sind ein Haus offen für alle Religionen, aber es gibt immer wieder Gäste, und dies nicht nur in dem Fokus von dem Glauben sehen, sondern auch in einem seelsorglichen Gespräch, sich da vielleicht nochmal auszusprechen. Da haben wir die Möglichkeit mit dem Altpropst Kremler, dass er hier zu uns kommt, auf ganz kurzem Weg, so kann man es auch bezeichnen, und uns hier unterstützt und hilft, zur Seite steht. Ich denke, das ist so das Wichtigste. Mhm.
Ich habe größte Hochachtung vor diesen Menschen, die hier arbeiten. Ich persönlich könnte es nicht, das gebe ich gern zu. Wie viele Menschen arbeiten denn hier, Bettina? Und was motiviert Menschen denn überhaupt, sich einer solchen Aufgabe, einer Hospizaufgabe zu aktivieren, zu leisten?
Ja, das höre ich sehr oft auch, das könnte ich nicht. Es ist sehr schön, wir erhalten ja auch viel Lob und Anerkennung für unsere Arbeit, aber viele, so wie Sie es eben auch gesagt haben, das könnte ich nicht. Und da sind wir wieder bei dem Anfangsgedanken, diese Angst vorm Sterben und diese Angst vorm Abschied nehmen. Ja, was motiviert uns und auch die Mitarbeiter? Für mich selber war es eigentlich wichtig, als ich diesen Schritt gegangen bin, nochmal wirklich etwas Gutes zu tun. Ich war lange im Pflegebereich, auch im Pflegeheim, und das ist auch dort eine sehr, sehr schwere und aufopferungsvolle Arbeit. Aber hier grenzt man noch mehr. Also die Schnittstelle hier mit dem Tod ist natürlich hier noch viel präsenter. Und ich glaube, ein bisschen etwas Gutes zurückzugeben, das habe ich mir so vorgenommen und das würde ich auch gern tun. Und ich bin da schon ein bisschen vorgeprägt durch die palliative Arbeit. Ich habe Gäste zu Hause begleitet in der palliativen Versorgung, aber hier ist es nochmal was anderes hier vor Ort. Und ich denke, das ist auch das Ansinnen der Mitarbeiter, etwas Gutes zurückzugeben. Die meisten Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter kommen aus dem Pflegebereich, viele von der Intensivstation oder aus der Altenpflege. Und hier ist es natürlich der Personalschlüssel nochmal ein anderer, dass wir auch mal mehr Zeit haben, uns an das Bett zu setzen, in der Sterbestunde dabei zu sein, jemand wirklich intensiv zu begleiten mit den Angehörigen, sie auch, wenn der Gast verstorben ist, sie gut zu entlassen, ihnen auch Wege, Hinweise geben, wie kann eine gute Trauerbegleitung stattfinden. Ich glaube, dieses ganze Thema, doch wirklich etwas Gutes zu tun und ganz viel Respekt vor diesem Thema zu haben und sich trotzdem offen und ehrlich damit auseinanderzusetzen, das spornt uns an.
Bettina, als du zu Hause erzählt hast bei deiner Familie, also ich gehe jetzt noch meinen neuen Schritt, ich gehe ins Hospiz und leiste da noch meinen Anteil. Wie war da das Feedback?
Oh, das willst du wirklich machen? Hast du dir das gut überlegt? Und ja, ich glaube, für meine Familie war es okay. Die haben mir das, glaube ich, auch zugetraut, haben mich auch animiert, das zu machen. aber ich würde da gerne noch erzählen. Ich habe eine Chefin gehabt, die ich sehr, sehr schätze. Und wenn die das vielleicht auch hört, weiß die, wen ich meine. Und die hat mir sehr, sehr viel mit auf dem Weg gegeben. Und die hat wirklich hinterfragt und gesagt, weißt du, das, hast du dir das wirklich gut überlegt? Das ist eine ganz große Verantwortung. Willst du das nochmal? Und ich war ja auch nicht mehr die Jüngste. Und trotzdem habe ich es gemacht und ich habe es auch nicht bereut, bis jetzt.
Sehr schön. Und was sind so, welche Eigenschaften helfen dann, wenn man im Umgang mit schwerkranken Gästen hier in der Einrichtung?
Ich glaube, die größte Eigenschaft, und das ist mir auch in den letzten 2 Jahren sehr bewusst geworden, ist die Dankbarkeit am Leben. Vieles in unserem täglichen Umfeld, und da weiß jeder, was ich meine, für Kleinigkeiten, wo wir uns aufregen, und es geht mir auch genauso, und sich da einen Kopf zu machen und sich aufzuregen über Menschen, über irgendwelche Situationen. Und ich glaube, das spielt manchmal gar nicht so eine große Rolle. Und ich habe das am Anfang so empfunden und sehe es auch jetzt so, dass ich unheimlich dankbar bin von dem Moment jetzt, dass ich gesund bin und dass ich diese Arbeit hier machen kann und dass ich so vieles als selbstverständlich sehe und trotzdem abends hier rausgehen kann und bin gesund. Ich weiß nicht, was morgen kommt, das weiß niemand, was mir bevorsteht, auch meiner Familie, unseren Familien, unseren Mitarbeitern. Aber so eine richtige, tief empfundene Dankbarkeit und das Leben zu genießen und das hat sich für mich jetzt nochmal so aufgetan.
Ich glaube, das überträgt sich dann auch hier so ein bisschen auf das, ja, also die, das Haus strahlt irgendwie so eine positive Aura aus.
Ja, und trotzdem ist es ja für die Menschen, die hier sind, auch wichtig, ihnen zu sagen, Mensch, überleg doch mal, war in deinem Leben, war nicht vieles gut? Gehst du jetzt gut? Hast du mit einem gut abgeschlossen? Gibt es noch was? Und was auch wichtig ist, ist auch manchmal die Stille auszuhalten. Die Stille, nicht zu sagen, ach, das wird wieder, morgen wird es besser, weil es wird so nicht sein. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer, aber auch das muss man lernen. Und man merkt das auch im Alltag vielleicht manchmal zu schweigen.
Ja, ich glaube, dass der Umgang mit Kranken und in diesem Falle sterbenden Menschen für einen selbst plötzlich einen ganz anderen Blick auf das Leben ergibt. Für mich stellt sich die Frage, wie viel nimmt man davon mit nach Hause? Und wie achtet das Team auf die eigene seelische Gesundheit? Wer hilft den Helfenden?
Ja, man nimmt natürlich viel mit nach Hause. Und ich denke, das muss auch so sein. Wenn einen das kalt lassen würde und wir würden das an der Tür abstellen, wären wir hier nicht richtig. Aber man muss halt aufpassen. Vieles nimmt einen mit. Wir haben sehr, sehr viele Gäste, die jung sind, die vielleicht noch jünger sind als ich. Und da sehe ich schon manchmal, Mann, wie viel Zeit habe ich schon geschenkt bekommen gegenüber den Menschen, die hier sind und auch sterben werden. Aber es ist wichtig zu trauern, aber auch zu sagen, diesen Abstand zu gewinnen. Und den kann man nur schaffen, indem man achtsam ist. Und das ist auch für die Mitarbeiter sehr wichtig, die ja noch näher dran sind. Ich bekomme das hier auch mit, aber die Mitarbeiter, die täglich in der Pflege beschäftigt sind, für die ist es wichtig, einen Ausgleich zu schaffen. Und in erster Linie, ja, es gibt die Supervision, die wir anbieten, wo hier auch geschulte Dozenten uns helfen, zur Seite stehen. Aber ich denke, wichtig ist es auch, in den Dienstberatungen darüber zu sprechen oder auch als Team in einer Nachbesprechung oder bei den Dienstübergaben, dass die Mitarbeiter sich untereinander stützen, helfen und suchen, wie sie ihre Hobbys dann wahrnehmen können und auch wirklich auf sich achten. Und das ist ganz wichtig.
Und fällt es dann schwerer, Abschied zu nehmen von einem Gast, wenn er länger hier ist?
Ja, das ist richtig. Wir haben schon Gäste gehabt, die Monate hier waren und die auch noch in einer sehr, sehr guten Verfassung waren, sehr anfänglich, die dann bei uns draußen hier in diesem Gemeinschaftsraum gesessen haben, die sich dann auch getroffen haben, abends mal auf ein Glas Wein oder im Sommer sich mal rausgesetzt haben. Und das ist klar, dass wir dann da auch, es ist ja hier alles ein offener Bereich, auch sehr schnell Kontakte knüpfen. Es ist für uns als Mitarbeiter natürlich auch schön, dass Menschen das noch genießen können, dass das, was wir hier rüberbringen wollen, auch kommt. Es gibt viele Gäste, die bettlägerig sind und natürlich das Zimmer nicht mehr verlassen können. Umso schöner ist es dann, wenn die hier sitzen. Und da hatten wir wirklich eine sehr, sehr schöne Gruppe. Und sie glauben nicht, wie schwer das dann für uns war, als es dann plötzlich zu Ende war. Ich bin dann manchmal in den Gemeinschaftsraum und der war einfach leer. Und da ist es einem dann wieder bewusst geworden, wo man arbeitet und was es doch bedeutet und was es für eine schwere Arbeit ist. Auch uns tut der Abschied sehr, sehr weh.
Gibt es denn gewisse Sachen, die sich Gäste am Ende ihres Lebens besonders wünschen? Gibt es da vielleicht eine Gemeinsamkeit oder ist das ganz individuell?
Ich glaube, das ist ganz individuell. Es gibt Gäste, die wirklich ganz klar und offen und wissend, was auf sie zukommt, hier ankommen und sich einfach nur die Nähe und das Zusammensein mit ihren Angehörigen wünschen. Und es gibt auch Gäste, die Angst haben, das kann man verstehen, Angst vorm Tod. Wie geht's weiter? Wenn dann auch noch Schmerzen hinzukommen, kann man das verstehen. Ich glaube, man merkt das besonders, wenn es junge Gäste sind und man die Eltern auch noch miterlebt oder die Angehörigen. Sowas geht mir sehr, sehr nahe. Es ist sehr, sehr individuell.
Das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch so eine Urangst, als wenn man das beginnt. Ich kann mich erinnern, als unser ältestes Kind, unser Sohn unterwegs war, mit dem Moment, dass du weißt, hier kommt Nachwuchs, hast du Angst als Vater oder Mutter, dass du das Kind mal verlierst. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, dann ein Kind zu verlieren. Und das ist dann für euch dann bestimmt auch ein bisschen herausfordernder, da die entsprechende Hilfestellung zu leisten, oder?
Das ist sehr, sehr schwer, weil Eltern sind vielleicht auch schon älter. Und dann auch zu erklären, es geht halt nicht nach der Reihenfolge, dass erst die Eltern vor den Kindern versterben, so wie man sich das auch selber wünscht, um diesen Schmerz nicht aushalten zu müssen. Aber das ist so, wir wissen es nicht, es bestimmt ein anderer. Und damit fertig zu werden, das fällt mir sehr, sehr schön.
Und allgemein, was für Unterstützung brauchen die Angehörigen am meisten?
Ja, das hatte ich auch schon gesagt, die Angehörigen brauchen Unterstützung, dass sie sich hier erstmal fallen lassen. Dass sie wissen, hier ist mein liebster Mensch, von dem ich mich vielleicht verabschieden muss, gut aufgehoben. Ich kann durchatmen, ich kann für ihn ganz viel da sein, ich kann ganz viel Zeit haben. Alles, was Bürokratie ist, was sich mit Medikamenten abspielt, was ich organisieren muss, das liegt ja jetzt in unseren Händen. Und dafür hat jetzt der Angehörige Zeit. Der kann sich stärken, sich selbst auch mal rausnehmen. Das geben wir auch den Angehörigen als guten Rat mit auf den Weg. Nehmen Sie sich auch mal einen Tag für sich. Achten Sie auf sich selbst, weil es noch schwer kommt.
Es ist ja manchmal so ein bisschen falscher Stolz, dass man sagt, okay, man bringt es nicht übers Herz. Also ich kenne das aus dem familiären Umfeld, dass man dann sagt, Mensch, so der Ehepartner kommt dann vielleicht nicht so drauf. Also ich weiß das von meiner Schwiegermutter, die ist auch in einem Hospiz, die hat sie die letzten 4 Wochen verbracht, den letzten Monat, dass dann eben so, ja, man bringt es nicht übers Herz, das den geliebten Menschen abzugeben, aber also es ist nochmal Unterstützung, dass man halt sagt, wir gucken nach einem Platz im Hospiz. Und ich kann mich daran erinnern, meine Schwiegermutter hat mir dann nur gesagt, so, jetzt liege ich hier. Aber man hat ihr auch angemerkt, jetzt bin ich aber hier kümmert man sich. Und die Angehörigen konnten jederzeit zu Besuch kommen und konnten aber auch, wie du es schon gesagt hast, auch selber auch mal durchschnaufen. Und man kann sich da halt auch in den Hospiz dann auch mal abwechseln.
Ja, das ist ganz wichtig, weil es sind so eine Art Schuldgefühle. Sie haben das gerade erwähnt. Partner, die sehr, sehr lange zusammen waren, ein Ehepaar, was schon lange verheiratet ist, was sich vielleicht auch geschworen hat, wir ziehen das hier alles durch, wir sind füreinander da, in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann kommt halt dieser Moment, wo es nicht mehr zu Hause geht. Und viele und die meisten haben das zu Hause schon geschult und gemacht mit dem Palliativdienst, der schon eingetreten war, mit der Palliativstation, und dann geht es aber zu Hause nicht mehr. Und diesen Schritt, und dann ist es auch nicht als Schuld zu werten, dass man jemanden hier abgibt, will ich mal sagen. Ne, so kommt es ja manchmal dann auch rüber und so fühlt man sich ja auch. Das ist auch eine Aufgabe, die Angehörigen davon zu überzeugen. Und glauben Sie mir, die meisten Angehörigen, die hier dann waren, die sind hinterher sehr, sehr dankbar und froh und sagen, hätten wir es doch schon, diesen Schritt schon eher gewagt. Wir hatten Zeit füreinander, wir konnten uns verabschieden. Es ist ja auch möglich, dass der Angehörige hiermit schläft, hiermit bleibt. Wir hatten schon Angehörige, die mehrere Wochen hiermit gewohnt haben. Man kann mit schlafen, man kann die Mahlzeiten einnehmen. Und trotzdem hat man auch mal die Gelegenheit, nach Hause zu fahren. Aber man ist dabei, man kann seinen Liebsten begleiten bis zur letzten Stunde. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
Ja, ich glaube, der Umgang mit Leben und Sterben hat sich ja auch grundlegend geändert. Ich kann mich an meine Jugend und Kindheit erinnern. Meine beiden Großväter sind innerhalb von einer Woche gestorben. Und dann hat eine Schwester angerufen aus dem Krankenhaus Und ich bin ans Telefon gegangen und die sagte mir, ihr Großvater ist eingeschlafen. Ich war da total durch den Wind. Das muss die Frau mir doch nicht sagen, dass er eingeschlafen ist. Ist doch nicht so schlimm, wenn er schläft. Ja, aber sie wollte was ganz anderes damit sagen. Er ist verstorben. Das war ein Schock für mich, als meine Mutter mir dann das erzählt hatte, denn vorher war das Thema Tod, Sterben überhaupt nicht bei mir angekommen. Und mir sagte mal eine alte Dame, ich habe gar keine Angst vorm Sterben. Ich habe nur Angst vor den Schmerzen beim Sterben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der hier im Hospiz eine ganz besondere Rolle spielt. Schmerzen zu nehmen, Schmerzen zu lindern. Seelische und als auch körperliche Schmerzen.
Ja, das ist das Hauptanliegen. Das ist der Fokus, worauf wir hier im Hospiz uns beziehen. Und es ist auch unsere wichtigste Aufgabe, den Menschen diese Angst zu nehmen, den Angehörigen die Angst zu nehmen und es halt auch zu vermitteln nach außen. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Uns ist es wichtig, auch die jüngeren Generationen, weil wirklich dieses Thema doch immer wieder in den Hintergrund gestellt wird, das auch schon durch Begegnungen, durch Besuche von Schulklassen. Wir haben eine Schulklasse, die für uns hier ist, eine Back-AG der Tillmann-Riemenschneider-Schule, die für uns alle 4 Wochen da ganz leckere Sachen backt, auch für die Angehörigen, und die da drin auch wirklich so eine wirklich positive Aufgabe sehen, dass das, was sie tun, auch für die Gesellschaft schon ist. Und sie haben sich auch schon mit diesem Thema versucht auseinanderzusetzen, auch in kindlicher Form mit dem Kindergarten St. Gerhard. Das ist ja hier unsere Partnergemeinde, dass wir wirklich versuchen, dieses Thema ganz sachte, ganz respektvoll rüberzubringen, um diese Angst zu nehmen.
Jetzt haben wir ja schon erzählt oder erwähnt, wie beeindruckt wir von dem Gebäude hier sind. Das ist doch ein ganz besonderes Haus, also architektonisch. Und wir haben das große Glück, dass wir den Mann jetzt begrüßen können, der dafür verantwortlich ist, dass das Haus so aussieht, wie es tatsächlich geworden ist. Und herzlich willkommen, Ottmar Stadermann. Lieber Ottmar, bitte stell du dich auch einfach mal ganz kurz vor.
Ja, ganz kurz. Ich bin Architekt und hatte das Glück, dass ich dieses Haus planen durfte. Ja, und ich mache das schon seit gut 40 Jahren. Ich habe mit 31 Jahren das Glück gehabt, dass ich die Kirche in Leinefelde, ich war damals im Kreisbaubetrieb in Worbis, wir wurden in einem Auswahlverfahren ausgewählt, das Projekt zu planen. Ich war Projektleiter und ich habe vom ersten Tag eigentlich da gelernt. Da war der Pfarrer Vogt, der auch zur Einweihung hier im Haus war. Der hat immer gesagt, wir müssen die Einheit von Gebäude und Kunst und den ganzen Raum vom ersten Tag im Auge behalten. Und das ist jetzt schon 40 Jahre her. Ja, und man hat gemerkt, dass dieser Bau eigentlich für mich den Grundstein gelegt hat, dass wir anders auf Gebäude gucken. Und wir haben dieses Haus wie ein stiller Begleiter für die letzte Phase des Lebens gesehen. Mhm. Und daraus ergab sich dann die verschiedenen Verbindungen, die man dann bei dem Haus dann als im Entwurf dann berücksichtigt hat.
Was sollte der Bau unbedingt ausstrahlen?
Ja, das sollte er ausstrahlen. In erster Linie sage ich, der Bau sollte eine Symbolik haben. Ja, und die Symbolik für die war die Unendlichkeit. Mhm. Ja, man sagt immer, ach, das ist das Wort, was ich nicht so gut, was die Leute besser verstehen, das wie eine 8 aussieht, mhm. Aber ich mag eigentlich die 8 gar nicht, sondern ich mag das Unendlichzeichen, weil das der Kreislauf des Lebens und die Einheit von Anfang und Ende ist. Und das Gebäude selber, das ist nicht das Einzigste. Ja, wir haben bei dem Entwurf ja das Glück gehabt, dass dieses Haus in diese tolle Anlage gekommen ist. Ich habe damals gesagt, in die Klosteranlage, das ist wie eine Perle, die wir hier hinlegen und die sich entfaltet auf die Zeit hin. Mhm. Und ja, da wir uns ja viele Jahre mit Hospizbau beschäftigt haben, also ich habe 2009 auf diesem Grundstück schon mal ein Hospiz planen dürfen, das nicht zur Ausführung gekommen ist. Es sah etwas anders aus. In dieser Zeit bin ich mit meinem Sohn Matthias, sind wir deutschlandweit, das machen wir immer, wenn wir irgendwas nicht gemacht haben oder wenn es neu für uns ist, einfach mal zu horchen, wie kann ein Haus aussehen, welche Bedeutung hat es. Und dann sind wir durch Deutschland eben gefahren und haben uns verschiedene Hospize angeguckt. nicht um Architektur kennenzulernen, sondern das Gefühl zu kriegen, was machen die Leute da? Was ist eigentlich wichtig? Ja, und aus diesem Ganzen haben wir so viel mitgenommen. Wir haben die außergewöhnliche Arbeit kennengelernt, ja, dass man sich das Gebäude auch angeguckt hat. Ja, das mag so sein. Ja, wir haben uns immer zum Frühstück eingeladen. Wir hatten immer tolles. Wir haben ja Wurst und guten Kuchen, ja. Wir haben uns einfach eingeladen und die Gespräche, die man da hatten, waren vom Anfang an persönlich und tiefgründig. Und wir haben dort 2009 erfahren, eben doch, wie außergewöhnlich die Leute sind, die diese Arbeit leisten. Und ja, daraufhin haben wir uns dann mit dem Thema Hospiz weiter auseinandergesetzt. Das heißt, ja, das Thema, wie geht man eigentlich ran? Man muss eigentlich auch immer darauf achten und zuhören können. Also das ist ganz wichtig. In meinem ganzen Leben haben mich so viele Leute kennengelernt, Künstler, ja, Geschäftsleute, egal was, Handwerker. Das, was dort gesagt wird, muss man erstmal auf die Waage legen und muss gucken, kannst du davon irgendwas für dich gebrauchen? Meistens sind sehr viele gute Gedanken dabei. Und wie gesagt, hat uns dieser Rundgang damals sehr viel gegeben. Und wir haben im Büro dann diese Themen ausgewertet. Es gab eine Liste dazu. Wir waren an vielen Stellen unzufrieden. Das war auch das, wo Frau Hinnermund eben gesprochen hat. Das Thema, in jedem Hospiz gab es immer zwei Zimmer, wo Angehörige irgendwo schlafen konnten. Und da haben wir als erstes auf unserer Liste stehen gehabt, wenn wir mal ein Hospiz planen, dann kommt in jedes Zimmer eine Schlafgelegenheit. Ja. Und wir hielten diesen Punkt, die Hand zu halten von einem Angehörigen, dabei zu bleiben, diese Hetzerei als Angehöriger von der Arbeit ins Krankenhaus oder in ein Hospiz. Das ist ja, wenn man das weiß, ist das doch sehr belastend. Mhm. Und man braucht diese Freiheit eigentlich, die Ruhe eigentlich dann in dieser Gemeinschaftlichkeit, die man dann in dem Zimmer hat. Und ja, wir hatten, ich sage einfach mal, Corona dazwischen. Damit wurde ja das Homeoffice ja noch sehr interessant, dann haben wir das eigentlich dann auch so weit getrieben, dass wir in diesem Haus dann die Personen, die Angehörigen hier bleiben können bei ihren Gästen oder ihren Angehörigen und können eigentlich weiterarbeiten und können eigentlich die Ruhe genießen, ja, die wir hier haben. Ja, das Haus hat ja noch viel mehr. Das ist eigentlich die Natur, ist ja die Grundlage des Menschen und des Lebens. Ja, wir haben aus der Klosteranlage viel mitnehmen können. Wir haben, durch das du ja da Wege, Sträucher, wir haben einen Teich, wir haben alles im Umfeld und vor allen Dingen die Kirche und die Anlage dazu im Sandstein. Und das ist so eine gewisse Farbigkeit, die auf uns ausgestrahlt hat. Wir haben dann am Anfang schon mit einem Farbstudio in Münster von Prilux haben wir dann mit einer Frau Schäfer mehrfach zusammengesessen und haben 16 Farben aus der Landschaft, die wir hier haben, gesucht. Und diese Farbtöne haben bei uns nicht nur Farbnummern. Wir sind gerade dabei, ein Buch über dieses Haus fertigzustellen. Da sind diese Farben, haben Namen. Und diese Namen haben jedes Mal einen qualitativen Ausdruck. Ja, das, also im Prinzip ist es nicht nur Sand. Ja, da gehört mehr dazu. Oder es ist das Blatt, was grün ist, oder ist die Pflanze. Ja, diese Farbigkeit. Und ja, wenn man sich, sagen wir mal, die letzten Jahre über Farben auseinandergesetzt hat, dann waren wir sehr, ja, sehr klar, also wenig Farbe. Das hat sich Gott sei Dank, sagen wir, die letzten 10 Jahre wieder total gewandelt, dass die Farbe in allen Bereichen, nicht nur hier in solchen sozialen Einrichtungen, sondern dass sie überall wieder eine große Rolle spielt. Und wir haben uns dann die Aufgabe gestellt, die Farben, die eigentlich die Natur hat, aufzunehmen in der Außenfassade und in den Körper reinzuziehen. Das ist uns auch durchgängig. Damit ist einmal eine Orientierung im Haus gegeben. Ja, man fühlt sofort, wo man ist. Ja, und das ist eigentlich das, was es ausmacht. Das haben wir dann noch weiter untermalt, eben mit Bildern, die wir haben. Ja, wir haben durch einen Freund, den ich habe, Herr Dr. Görstner, hat uns dann, sage ich mal, aus der, sage ich mal, ganzen Welt, wo er unterwegs war, Bild zur Verfügung gestellt, wo wir einfach diesen Farbklang, das Freie, nicht einfach nur aus dem Eichsfeld, sondern dass wir offen sind für alles. Ja, die Welt ist offen. Ja.
Hier sieht es sehr italienisch aus.
Ja,
ne?
Ja, also es gibt Französisch, Italienisch, wir haben alles dazwischen. Ja, aber das macht es auch aus, denn dadurch hast du immer diese Töne, die wir eigentlich in den Wänden, wir haben das dann wieder auf die Zimmer abgestimmt, man findet auch hier parallele Töne. Und das ist eigentlich das, wir brauchen ja auch die Bilder für Akustik. Mhm. Also wir haben ja ein sehr technisch hoch gestyltes, würde ich gerade sagen, Haus. Wir haben Erdwärme, wir haben Deckenaktivierungen, wo wir kühlen können. Wir haben Lüftung drin. Also man wird hier nicht wie einem Krankenhaus oder du merkst nie einen Geruch. Es ist immer optimale Bedingungen in diesem
Haus. Es riecht nur immer sehr lecker, weil man, egal wo man hingeht, man kommt an der Küche vorbei und hier riecht es wirklich sehr angenehm lecker, als wenn man nach Hause kommt und Mutti hat gekocht.
Ja, und das ist einfach, da haben wir lange drum gekämpft, diese offene Küche, die war uns allen wichtig und ist auch gut, dass es dann, dass wir gemeinsam mit allen Beteiligten es geschafft haben, dass die offen bleiben konnte. Am Anfang ist man, sag ich mal, für die Anzahl der Leute, die wir ja dann auch kochen müssen, ja, ist es, denkst du eigentlich, dass das gar nicht geht, aber wir haben das dann technisch alles gut umgesetzt. Und ich denke, dass dieser Wunsch, dass diese Gerüche ja wichtig sind für die Leute, die hier, oder die Gäste, die wir hier haben, das ist ja wichtig. Oder eben, wie gesagt, dass man eben auch mal vorbeigehen kann und sagt, ich hätte mal gern vielleicht das ein bisschen anders oder ja, diese Wünsche, die man gleich direkt zum Koch äußern kann, das ist so was Außergewöhnliches, was man in keinem anderen Haus so findet.
Ich muss vielleicht mal für unsere Hörer, die natürlich jetzt nicht sehen können, wo wir hier sitzen, diesen Raum beschreiben. Das ist ein Besprechungsraum. Bettina, ist das so? Ein Besprechungsraum, ein runder Tisch, angenehme Farben, angenehme Bilder. Drei große Fenster. Ottmar, was spielt denn das Thema Licht in diesem Haus für eine besondere Rolle?
Ja, Licht ist eigentlich der, sag mal, die Grundlage des Lebens. Gell? Ohne Licht und Sonne könnten wir nicht leben. Ja, das war eigentlich auch wieder, auch manchmal war es gegenüber Behörden gar nicht so gewünscht, dass man so offen bleibt, wie wir es hier haben. Aber das ist eigentlich das, was das Haus jetzt ausmacht. Gell? Ich liege im Bett und liege eigentlich im Garten. Ja, wo hat man das? Gell? Die Umgebung, die wir haben, ist schon einzigartig. Und dann liegst du da und dann haben wir das durchgekämpft, haben wir dann elektrische Vorhänge gemacht, dass die Leute selber bestimmen können, wann ist es dunkel, wann ist es hell. Ja, du musst einfach. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil das ja auch immer, wenn wir solche Entscheidungen treffen, hat das was mit Geld zu tun. Ja. Aber das Schöne dabei war dann, als wir dann es jetzt haben, ja, das ist das, ich bestimme selber als Gast, ich möchte am Tag schlafen, ich muss nicht warten. Selbst wenn ich klingle und es dauert ja immer, die Mitarbeiter sind gerade woanders. Eine Minute an der Kreuzung ist für uns
eine Ewigkeit.
Ja. Und wenn hier 2 Minuten, da kommen auch 2, 3, 4 Minuten zusammen, da denkst du, da sagst du, jetzt interessiert mich das nicht mehr, lass es so, wie es ist. Und da haben wir uns dann auch gemeinsam, dann ist es dann von allen so bestätigt worden, dann haben wir die elektrischen Vorhänge eben gekriegt. Und jetzt bestimmst du einfach abends oder nachts, wenn du aufwachst, du willst die Sterne und die Dings, da machst du eben den Vorhang auf und siehst die Sterne, du siehst es regnen, gell? Die Natur, immer dieses Thema, die Natur nehmen wir jetzt mit in das Haus. Und das ist natürlich durch diese weiten Öffnungen, die wir in den Räumen haben, doch einzigartig. Ich hatte das Glück, dass ich vor, weiß nicht, 14 Tagen, 3 Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, war ich mal hier. Da waren wir in einem Zimmer drinnen mit ein paar Kollegen. Da war eine weiße Mutter, die dort ja Handarbeit betrieben hat. Und die war so glücklich und erzählte dann auch noch, dass sie das so wohl findet, dass sie ausschaut, dass das Licht da ist, dass sie sich so wohl fühlt. Und ich denke, das war eigentlich wir haben keine Kulisse gebaut. Wir haben eigentlich für die Menschen eine Umgebung gebaut, die, sag ich mal, den Abschied für beide Seiten leicht machen soll. Ohne dass wir zu aufdringlich wären damit, aber dieses Gefühl zu haben hier drin, dass einfach, du kommst hier rein und bist in einer anderen Welt, die bestimmt ist für alle, die Abschied nehmen wollen, und dann die guten Mitarbeiter, die dabei sind, die dich dann noch in die Hand nehmen und das gemeinsam mit dem, was wir zuleisten können, das ist natürlich, ich denke, es ist als einzigartigste Haus in Deutschland, würde ich es einfach mal bezeichnen. Ja, und ja, wir haben gerade wieder eine Veröffentlichung gestern gesehen in einer Zeitschrift, ja, wo wir wieder drin sind mit dem Haus. Und man merkt doch, das, was wir gemeinsam, das kriegst du ja nicht alleine hin, gell? Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, man muss zuhören. Ja, die Leute, die hier gearbeitet haben und die Leute, die Mitarbeiter und allem, man hört zu und sieht die Bedenken. Man kann nicht alles erfüllen im Leben. Mhm. Aber wichtige Sachen, die man nicht wieder nachrüsten kann, die müssen da sein. Alles andere lässt sich irgendwann mal gestalten und machen.
Wenn man hier so durch das Haus geht, also man hat nicht den Eindruck, dass hier irgendwelche Kompromisse gemacht werden mussten. Gab es aber irgendwie so Punkte, wo man Spagat machen musste, so zwischen, es muss funktionell sein, das muss gut für die Pflegekräfte sein und dieser Wohlfühlatmosphäre. Gab es da Sachen, wo man sagt, oh, wie kriegen wir das jetzt irgendwie gewuppt?
Ja, man muss mal an einer Stelle anfangen. Wir haben am Anfang, als wir den ersten Entwurf vorgestellt haben, hat mein Sohn einen Film vorbereitet von diesem Vorhaben. Also wir sind in der Entwurfsphase so weit, dass wir das, was wir hier drin sehen, eigentlich schon erleben können. Mhm. Und dieser Film hat eins gemacht, der hat erstmal die ganzen Entscheidungsleute, die wir hatten, dazu gebracht, dass sie gesagt haben, das Haus ist es wert zu bauen. Ja, das ist erstmal eine Grundlage. Mhm. Und ja, es fällt eigentlich immer schwer, darüber zu reden. Oder also das muss man sagen, ich habe ein halbes Jahr um Unterstützer gesucht, gemeinsam mit allen Beteiligten, die, sag ich mal, für gewisse Sachen wie unser Kristall, den wir haben, oder die Bilder, die wir brauchen aus akustischen Gründen, die Qualität, die wir dann nochmal brauchen. Ja, wir haben so viele Eichsfäller und ja, durch das ich ja 40 Jahre meinen Beruf ausgeführt habe, haben sich viele gefunden, die uns hierbei unterstützt haben, dass wir die Sachen, die nicht gingen, dann noch umsetzen konnten.
Also du bist nicht nur ein Architekt, der, wie man so landläufig sagt, ein paar Fürze im Kopf hat und sagt, so wird's gemacht, sondern wenn du sagst oder bist überzeugt von der Geschichte, dann gehst du auch, sagen wir mal, Klinken putzen und suchst Förderer, die dieses Vorhaben mit unterstützen. Das ist auch eher außergewöhnlich, oder?
Das ist nicht, ich weiß nicht, ob das außergewöhnlich ist. Also wenn man sich in was verliebt, muss man einfach sagen, dann will man das Vollkommene haben. Und ja, man weiß, gewisse Wege finden sich immer für irgendwas und mit Begeisterung und Darstellung, also der Film, den wir hatten und das, ja, die Leute haben erkannt, dass dieses für dieses Haus im Eichsfeld, ja, ganz wichtig ist, dass wir ein Hospiz haben, was eine Ausstrahlung, Eichsfeld ist ja katholisch geprägt im Wesentlichen, dass wir aber trotzdem diese Ausstrahlung haben nach draußen, dass wir was Besonderes sind. Und dass wir das nicht für uns tun, dass wir das für die Gäste tun und die Angehörigen, die Familien, die hier drin sind. Dafür habe ich die Leute dann gesagt, gern haben sie uns unterstützt, dass wir eben die entsprechenden Sachen machen können.
Ich denke, man hat es jetzt ganz oft gehört bei dir, Bettina, und auch bei dir, Ottmar. Es geht also nicht nur ausschließlich um die Gäste, sondern Gäste und ihre Angehörige. Das ist, glaube ich, eine ganz große Überschrift in diesem Haus. Aber Ottmar, vielleicht noch eine Frage. Welche Räume waren dir denn aus architektonischer Sicht ganz besonders wichtig?
Also mir sind grundsätzlich alle Räume wichtig. Also das ist, der Mitarbeiter hat die gleiche Wertigkeit für uns, der hier die Leistung bringen muss, als der Gast. Es ist eine gleiche Waage. Da gibt es keinen, wer was bevorzugt. Die sind alle gleich wert. Die einen haben die Last zu tragen, die Mitarbeiter. Ja, dem müssen wir das geben, dass die sich erholen können in der Zeit, in den 5 Minuten, die sie mal haben und sich in die Ecke setzen können. Und wenn sie nur auf ein Bild gucken oder wenn sie raus in die Landschaft gucken. Deswegen sind auch überall genug Fenster da, dass man, ich denke, diesen Schmerz, den man auch mitträgt, dass man den los wird. Ja, dass man irgendwo zur wenigstens für sich findet. Und das ist erstmal die Grundlage. Klar, was für uns ganz wichtig war der Raum der Stille. Ja, das ist ein Raum, der lebt in sich, der hat vieles, was man im ersten Moment nicht sieht. Wir haben dort 16, also die Zahlen, die ich manchmal haben wir gesagt, christliche Zahlen, stimmt aber nicht so in der Form. Jedenfalls, wir haben wie die Zahlen, die haben alle eine Bedeutung. In jeder Glaubensrichtung haben sie eine andere Bedeutung, auch in verschiedenen Ländern. Aber sie erzählen. Und das haben wir dann als oben als Lichtkranz drin und im Flur. Und ich meine, man geht durch den Flur durch und sagt, na, was ist denn das? Wir haben extra das entwerfen lassen, also unsere eigenen Zahlen. Das gibt ja überall, gibt es ja typische 1, 2 und so weiter. Ja, aber wir haben sie extra neu interpretieren lassen für uns. Sie sind gleichzeitig in oben drin die Verschattung und hier unten gehst du an dem Gang vorbei und erlebst die Zahlen. Einfach so die Idee, dass man vorbeigeht und beim dritten Mal vielleicht, was ist das eigentlich, mal fragt und dann vielleicht über die Zahlen nachdenkt und ihre Bedeutung. Und da ist viel Inhalt drin, der für die Leute wichtig ist. Mhm. Oder zum Beispiel, ja, wir haben dann Wandstrukturen, die Zahlen mit erzählen, die sich über 9 Meter im Raum hochziehen. Ja, das ist, der Raum ist akustisch sehr toll. Also man kann jede Art der Veranstaltung, man kann den Chor singen lassen. Es hat aber alles eine Qualität. Es wird nicht runtergesetzt. Ja. Mhm. Die Leute, jeder, der da was tut und macht, steht im Mittelpunkt und der Raum nimmt das auf und fasst das Ganze. Und die Empore, die wir extra gebaut haben, haben wir auch lange überlegt, ja, dass man wirklich mal einen Angehörigen, der, wenn da ein Chor singt, Angehörigen, ein Gast, mal an den Raum fahren will, den Raum der Stille, kann man das tun. Ja, wir haben ein Glasgeländer, brüstungshoch, so teilweise wird man verglast, sodass man an den Veranstaltungen, die wir haben, auch wenn man hier im Haus ist, das mit teilnehmen kann. Und das ist wichtig. Ja, und dann ist es ja unser Kristall einfach, den wir dort hier ja beschafft haben. Das war, ist ja eigentlich so eine eigene Geschichte. Ich habe was gesucht, also erstens haben wir drüber gesprochen, haben wir gesagt, Minderung, ja, ich hatte hier ein Glasdach, das lief natürlich durch. Wir kommen natürlich nicht mit 50%, sondern wir kommen erstmal mit 150% Architektur. Dann merken wir, es wurde knapp, dann habe ich eben, das haben wir das zubetonieren lassen. Und da habe ich dann mal gesagt, Leute, ja, passt so ein Lebensbrunnen oder irgendwas hin, macht mir da oben einfach noch, wenn wir schon zubetonieren müssen, ein Loch rein von einem Meter, dass wir da Licht haben. Ja, jedenfalls, irgendwann war der Lebensbrunnen mir zu, ja, das hätten wir wieder ein Büro entwerfen müssen und das war auch nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Wir hatten jetzt schon ein paar Kapellen gemacht mit Erdkristallen aus Brasilien. Ja, in Niederorschel haben wir sowas mal gemacht und haben das als ewiges Licht, ganz toll. Und ja, dann sind wir dann wieder zu demjenigen, Moment, muss mal nochmal schauen, damit ich den nicht im verkehrten Namen sage, zu einem Herrn Müller, der hat das Museum.
Das war jetzt einfach. Ja, das war ja einfach.
Ja, es war einfach. Aber das war die Welt der Kristalle in Dietingen in der Nähe von Rottweil. Das ist ein tolles Teil. Ja. Wer Zeit hat, muss da einfach mal hin. Das ist einfach so was Sehenswertes. Und wir haben uns dort eingeladen und ich habe was gesucht, was der Mensch nicht gemacht hat, sondern was die Natur, weil wir ja auf diesen Naturtrip waren und er gesagt haben, jetzt muss irgendwas kommen, was Besonderes ist. Ja, jedenfalls waren wir zu dritt da. Ich hatte meine Frau auch mit dabei. Jedenfalls sind wir durch das Museum 3 Stunden. Er hat uns überall reingelassen. Wir konnten in alle Lager, wir konnten alles machen und tun. Nach 3 Stunden bin ich wieder rausgegangen. Da hatten wir Bergkristalle, die konnten wir zusammenstellen. Aber da musste wieder der Mensch, also ich hätte dann wieder eingreifen müssen in die Natur. Das wollte ich dann nicht. Da habe ich gesagt, ich finde heute nichts hier bei ihm. Da sagte er auf einmal, Herr Stadermann, ganz hinten in meiner Ecke im Lager habe ich noch einen Bergkristall stehen. Ich hole ihn dem mal raus. Da bin ich mit dem Bein wieder los. Wir haben wieder gesucht. Kam nach einer halben Stunde zurück. Da stand auf einmal auf dem Hof ein Bergkristall, 1,70 Meter hoch, 1,7 Tonnen. ja, und war 87 mal 67. Ja, ich gedacht, wow, ja, das ist ein Ding. Dann hat er eine Zahl genannt. Da bin ich dann wieder los mit den Beinen und habe wieder gesucht.
Ein Preis genannt.
Und jedenfalls, als wir zurückkamen, sage ich, die Sonne schien da drauf. Der Herr hat wieder das richtige Licht angeschaltet oben und hat gesagt, Ottmar, das Ding musst du mitnehmen, egal wie du das hinkriegst. Jedenfalls habe ich dann gesagt, na gut. Zwischendurch kam aber seine Frau noch und sagte zu ihm, das habe ich so mitgekriegt, ist für einen guten Zweck. Und ja, dann sagte er eine Zahl, die war schon ein Drittel weniger. Und da habe ich gesagt, egal, jetzt kaufen wir das Ding einfach. Ja. Und dann haben wir das gekauft. Und er sagte, gut, ich fahr's dafür auf die Baustelle und ja, dann für den Rest müssen Sie sorgen. Jedenfalls, ja, hatten wir dann zufälligerweise war unser ganzes Dach fertig und das einzige Oberlicht, ich sagte, hat wieder einer eine Uhr gedreht, war, was nicht da war, war das Oberlicht. Da, wo ja mein Brunnen
wo der Brunnen hin sollte, ja.
Und das war
vor allen Dingen auch die einzige Stelle, die nicht zu betoniert war.
Die war offen und ich, wie gesagt, dieser Zufall, also diese Reihenfolge von, wie sich was entwickelt, wo du denkst, du hast es in der Hand. Nee, wir hatten es nicht in der Hand, es hat sich ergeben, ja. Und man denkt im Hinterher, sagst du einfach, wie ist das eigentlich gewesen, ja, dass wir das Loch teilen, wir hätten den ja gar nicht durch die Etage mit 1,7 Tonnen transportieren können. Wir waren fertig, es konnte ja eigentlich nur noch reingestellt werden. Jedenfalls, das Loch war 1 Meter, der Stein, also der Kristall war 87. Er passte genau durch das Loch durch, er steht ja heute da. Ja, und ja, mit 1,7 Tonnen ist das schon, ja. Aber es ist ein Bergkristall als Erdhüterkristall. Das ist so ein Siliziumdioxid, das ist ein Quarz eigentlich. Und wie gesagt, erst durch seine Klarheit und Tiefe, ja, ist er ein ganz besonderer Stein. Der hat natürliche Schwingungen und ist sowohl in der Physik und in der Steinheilkunde werden solche Steine auch eingesetzt und haben eine Bedeutung. Und man merkt es auch, wie viele Leute, als ich damals diesen Rundgang gemacht habe, um das alles, sag ich mal, diese Elemente hier für bereitzustellen, ja, da hast du gemerkt, wie viele Leute sich wirklich mit Bergkristallen oder mit Kristallen überhaupt auseinandersetzen und deren Wirkung. Das habe ich gar nicht so für mich im Vorfeld wahrgenommen. So, und dann haben wir ja noch einen besonderen Platz. Das ist unser Pflegebad eigentlich. Ja, wo ich gesagt habe, wir haben so tolle Bäder in jedem Zimmer, du brauchst kein Pflegebad. Ja, und in den ganzen Einrichtungen, wo wir waren, standen die Pflegebäder voll mit Gerümpel, sage ich einfach mal. Gell? Da wurden die ganzen Wagen, die Gehhilfen, alles sowas stand da drin, aber es wurde keiner gepflegt. Und dann haben wir durch Diskussionen gemeinschaftlich dann gesagt, wir brauchen eigentlich ein Erlebnisbad. Wir haben eine andere Art, wie wir mit dem Tod umgehen wollen und geben den Menschen was Besonderes, dass sie... Weißt du, was man so gern macht, ist einfach mal im warmen Wasser zu liegen. Viele, ich habe das auch nie gewusst, die baden auch nur. Es gibt, man denkt immer, wir duschen alle. Es gibt ganz viele, die mehrfach in der Woche auch baden. Ja. Und
ich. Ich genieße das auch hin und wieder. Wenn es schnell gehen muss, die Dusche, und wenn es schön sein soll, die Badewanne.
Ja. Und dann habe ich meinen Freund gesagt, jetzt musst du mir. Dann ist er noch so ein großes, ich brauche ein Wandbild. 5 Meter hoch und fast 8 Meter oder 10 Meter lang. Da hat er gesagt, naja, ich fahre jetzt nochmal nach Frankreich und dann mache ich nochmal so ein Olivenhain. Ich bereite mal was vor. Und dann hat er uns das Bild, ja, weil er eigentlich auch die anderen Bilder machen durfte, dann auch so gegeben und hat uns das gemalt. Und jetzt haben wir eben mit dem Raum, mit der Badewanne und mit dem Fernseher, den wir ja in das Bild mit integriert haben, wo wir gesagt haben, was brauche ich eigentlich, wenn ich im Wasser liege? Ich habe Wünsche. Wünsche, die sind verschiedener Art. Es kann sein, ich war noch nie in Frankreich, ich sage mal da, wo die Oliven sind. Ja, und heute ist ja mit der Technik alles möglich. Da kann ich mir wenn ich da im Wasser liege, in dem warmen Wasser, kann ich es genießen, diesen Film zu gucken. Oder ich habe in der Familie, es gibt schöne, Bilder oder ich sage mal, es gibt auch Filme, wo ich dran hänge, die mir was bedeutet haben im Leben. Und das kann man sich dort angucken. Und das ist dann auch für die, wir merken es jetzt bei dem Tageshospiz, ja, Leute, die zu Hause sind, die, wo man auch diese ganze Mühe nicht hinbekommt, den Angehörigen dann zu baden und zu machen. Hier haben wir jetzt die Chance, gell, das ist jetzt sowas, was einmalig ist, auch wie, ich sag mal, wieder auch in Deutschland. Ja, wir haben jetzt die Chance, dass die in diesem Bad sich mal eine Stunde oder eine halbe Stunde reinlegen können und können es genießen. Ob sie sich da was angucken oder nur das Bild oder die Farbigkeit des Raums mitnehmen oder sich aus dem Leben was angucken, weil sie wissen, es geht. Das ist dann jedem Einzelnen überlassen.
Ich kenne das auf eine andere Art und Weise. Ich gehe freitags gern in die Sauna. Und wir haben ja in Heiligenstadt eine große Erlebnissauna. Und genau dieses Bild, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man dort einen großen Fernseher hat und Sehnsuchtsorte sich anschauen kann, spiegelt sich dort in der Sauna wieder. Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Beziehung zwischen Leben und Tod, dass man in der letzten Phase wirklich Sehnsuchtsorte nochmal anschauen kann. Ich finde das ganz toll. Und ich glaube, es kommt hier auch ganz eindeutig rüber, wie stolz du auf diesen Bau selbst bist.
Ja, wo nicht, man ist eigentlich auf jedes Bauwerk stolz. Denn in jedem, meine Frau hat immer gesagt, in jedem Haus steckt ein bisschen Herzblut von mir. Ja, und diese, das ist eigentlich so. Ich lebe das, ich lebe die Häuser. Ich auch, ob es kleinere sind und man hat eine persönliche Beziehung zu Bauherren. Ja, das spielt keine Rolle. Man kommt in man hört was in der Familie passiert, aber dieses Persönliche macht es eigentlich. Du kannst durch diese Gefühle, die du entwickelst, kannst du das Besondere herausholen. Ja, diese Kleinigkeiten. Es sind, ich sage immer, wenn du in ein Haus gehst und sagst, es ist schön, dann würde ich am liebsten in die Luft springen. Wenn ich in ein Haus komme und ich bin ruhig und sage, wow, innerlich. Ja, das ist es eigentlich, dass man, ja, man weiß im ersten Moment nicht, woher es kommt, aber es ist da. Und das zeichnet dieses Haus ganz in besonderer Weise aus. Da haben alle mit zu beigetragen, dass es so ist. Ja, und jede Kleinigkeit, was wir dann auch gemacht haben und wo wir Unterstützung hatten, haben wir auch gemeinschaftlich besprochen hier, dass das auch zu dem Haus passt. Und ja, heute kann man wirklich stolz sein. Und man ist eigentlich, es war jede Minute wert, die man dort reingesteckt hat, weil man jeden Tag, man denkt öfters dran, ja auch, weil öfters auch jetzt Leute zu mir kommen oder zu meinem Sohn und sagen, das ist was ganz Besonderes. Ja, wir kennen schon viele, die hier verstorben sind, auch aus Bekanntenkreisen. Ja, und wenn du dann die Angehörigen hörst und kommst dahin und merkst das eigentlich, was wir doch gemeinsam hier geschaffen haben, dann ist das doch, ich sage einfach, das ist diese Perle, die wir hier hingelegt haben. Und es ist eine Perle und die wird sich noch weiter entfalten. Ja.
Jetzt haben wir viel übers Haus, sowohl architektonisch und auch inhaltlich und über die Mitarbeiter gehört. Wir waren aber vor 3 Tagen unterwegs und haben ja von Bettina einen Tipp bekommen, dass wir mal einen sehr rüstigen Herrn besuchen dürfen. Und er hat uns auch gleich zugesagt, dort waren wir. Und wir haben einfach mal so seine Sicht und seine Erfahrung mal eingefangen. Volker, wir sind heute in Leinefelde. Gegenüber von uns sitzt ein sehr agiler Herr. Das ist der Karl Hagemann. Und ihn verbindet ein persönliches Schicksal mit dem Hospiz. Und Karl, wir haben uns auf das Du verständigt. Lieber Karl, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Dankeschön erstmal. Freut mich, dass ich daran teilnehmen darf.
Karl, du hast mich am Telefon gefragt, ob ich wüsste, wann du geboren bist und wie alt du bist. Und wir sehen jetzt einen wirklich rüstigen Menschen, einen sehr rüstigen Mann vor uns. Und sag uns doch bitte mal, wann du geboren wurdest.
Ich bin am 8. November 1934 in Lingenfeld unterm Stein geboren. Ich bin alter Eichsfelder.
Wir sind ja heute hier, um ein bisschen über dich zu erfahren, über dein spezielles Schicksal. Du hast voriges Jahr deine Frau verloren. Ja, die ist gestorben.
Am 25. Mai. Vorigen Jahres. Früh um 8.35 Uhr ist sie gestorben. Leider bin ich nicht dabei gewesen. Wir waren noch den Tag vorher noch bei ihr, haben sie besucht. Meine älteste Tochter war dabei und ihr Mann. Und um 18 Uhr haben wir gesagt, ach, Mutter geht es gar nicht schlecht, wir können nach Hause fahren. Früh um 7:30 rief die Schwester Katrin an bei meiner Tochter. Wenn ihr eure Mutter noch im Leben sehen wollt, dann müsst ihr euch jetzt beeilen, es geht dem Ende zu. Waren wir so gegen 9:30 im Hospiz und dann war sie eine Stunde vorher, war sie praktisch verstorben. Mhm. Ja, es war für mich, ich bin sonst nicht so ins Wasser gewachsen, aber in dem Moment war es doch für mich, würde ich sagen, nicht so einfach, sag ich mal so.
Ja, bevor wir vielleicht zu der Arbeit im Hospiz kommen, vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie war deine Frau als Mensch?
Meine Frau, ich habe meine Frau kennengelernt, da war sie 13 Jahre alt. Und ich war 19. Ich hatte gerade das Abitur gemacht in Heiligenstadt. Mein ältester Bruder, der hatte von ihr eine ältere Schwester geheiratet. Und die hatten gerade einen Jungen bekommen, ihren ersten Jungen. Und da hat die ältere Schwester gefragt, Margit, kannst du denn mal bei mir ein bisschen Haushaltshilfe aushelfen? Sie war beim Zahnarzt beschäftigt. Da hat sie den gefragt, ja, 14 Tage kannst du Urlaub kriegen. Dann habe ich sie beobachtet. Sie hat da Wäsche aufgehangen unter der Scheune. Ne, auf der. Da habe ich mir so gedacht, wie die Klammern da hängen. So als Akkurates. Und wie schnell das geht. Ne? Und hübsch war sie aus. Das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch gedacht, die ist jetzt 13 Jahre alt. Ich bin 19. Also bin ich sechs Jahre älter. Das wäre sowas. Dann werde ich auf jeden Fall derjenige sein, der mal eher sterben wird. Das waren alles meine Gedanken in dem Moment.
Damals schon?
Damals schon, ja. Innerhalb von Sekunden ging das immer, ne? Ja, und dann habe ich ein bisschen drum gekämpft. Und dann hat es auch geklappt. Wir haben ein paar Mal Kirmes zusammen gefeiert in Lengenfeld. War eine sehr gute Tänzerin. Und ja, dann haben wir sie nach Hause gebracht abends. Und da war noch ein Konkurrent. Das war von mir ein bester Kumpel im Prinzip. Er ging rechts, ich bin links. Und auf einmal fasst sie mich mit ihrer Hand an meine Hand.
Okay.
Sag ich, oh.
Das ist ein Signal.
Das ist, wir waren damals, das gab es für uns nicht, wie so heute sich um den Hals fallen und alles gleich ins Bett stürzt und sowas. Mm. Das gab es ja damals nicht.
Katholisches Eichsfeld halt.
Ja, genau. Und ja, da habe ich sie nach Hause gebracht. Wir sind insgesamt 72 Jahre zusammen gewesen. Meine Frau war eine hübsche Frau, also leicht rötliche Haare, aber nicht rote, sondern leicht getönte rötliche Haare. Ne? Sie, ja, ich habe immer gesagt, die hat einen Schalk im Nacken gehabt und war für jeden Spaß zu haben. Und ich habe von ihr sehr viel gelernt. Hätte ich die Frau nicht geheiratet, wäre ich das jetzt nicht, was ich jetzt bin. Mhm. Ehrlich. Und ich habe so auch hauswirtschaftlich, ne, viel gelernt. Als festgestellt wurde, das war im November 23, haben sie ihren Reifenstein gesagt bei der Untersuchung, fragen wir, sie haben in der rechten Niere einen Tumor. Und wir haben schon eine Woche später haben wir schon eine große OP vorbereitet. Da hat sie gesagt, Moment mal, ich muss ja auch noch was dazu sagen. Und ich brauche dazu 1-2 Tage, um drüber nachzudenken, mit meinem Mann zu sprechen. Also ist er nach Hause gekommen, hat sie das erzählt. Da habe ich ihr gesagt, du musst dich selber entscheiden, das kann ich dir nicht abnehmen. Aber egal, wie du dich jetzt entscheidest, es ist deine Sache. Wenn ja, bin ich da, bin ich für da. Aber wenn du dich nicht operieren lassen willst und willst zu Hause bleiben, bin ich auch für dich da. Ne? Nach 2 Tagen hat sie gesagt, ich habe mich entschieden, die OP wird nicht gemacht. Und da habe ich auch gesagt, Mädchen, ist genau richtig, was du gemacht hast. Egal, was jetzt passiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man dir noch helfen kann, wenn es dann soweit ist. Ne? Da ist die Schwester Beate und die hat dann meine Frau jede Woche besucht, manchmal auch 2 Tage in der Woche. So, und dann wurde es dann immer schlimmer. Und im März 25 hat sie gesagt, ich möchte gern versuchen, sie nach Reifenstein zu bringen ins Palliativstation, damit sie besser aufgehoben sind, dann kann ihnen besser geholfen werden. In dem Moment habe ich gesagt, das ist das Beste, was ihr passieren kann, die medizinische Betreuung zu machen. So, da hat sie 18 Tage in Reifenstein gelegen und montags Dr. Schutte kommt rein und sagt zu ihr, Frau Hagemann, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Am Mittwoch wird ein Zimmer frei im Hospiz in Heiligenstadt. Und als ich nachmittags kam, sah sie zu mir, stell dir mal vor, die wollen mich nach Heiligenstadt verlegen in Hospiz. Da habe ich ihr gesagt, Margret, was Besseres kann dir nicht passieren. Du wirst sehen, du wirst es da gut haben. Ich meine, ich habe sie nur von der Zeitung gesehen, die Bilder. Ich habe die Sache auch verfolgt, rein architektonisch mäßig gesehen. Du wusstest ungefähr Bescheid. Und da haben sie geholt. Bin ich nachmittags zu ihr gefahren. Ja gut, dann lag sie im Bett. Ne, bin ein bisschen weg geblieben, dann bin ich nach Hause gefahren. Danach geht's Telefon Hier ist Margret, mir geht's so schlecht. Kannst du denn kommen? Sag ich, Mädchen, weißt du auch, wie spät das ist? Es ist Mitternacht. Oh, ich fällt sich aus, der Koffer ist doch gar nicht ausgepackt. Komm doch. Sag ich, gut, leg auf, ich versuche, einen Weg zu finden. Hm. Ja. Habe ich Buselt angerufen. Der Buselt war, hat nicht gehört, der war krank gewesen. Und jedenfalls habe ich anschließend die 110 angerufen. Mhm. Und meldete eine Frau in Erfurt, an der Zentrale. Ja, was geht's? Ja, ich habe eine ganz blöde Bitte. Meine Frau liegt im Krankenhaus, der geht's nicht gut. Die hat eben angerufen, ich soll sofort kommen. Junge Mann, ich sitze hier in Erfurt. Ich möchte Ihnen gerne helfen, aber ich kann Ihnen wirklich, da ich, entschuldigen Sie bitte, ich versuche einen anderen. Mir war eingefallen, ich hatte ja mit dem Herrn Sänger, Taxisänger, und rufe den Sänger an. Wo soll es denn hingehen? Nach Heiligenstadt ins Hospiz. Gut, geht sein Gang. Sind wir hingefahren? Gut, ich rein. Die Schwestern, die standen auf dem Flur, die haben das mitgekriegt. Mhm. Da haben die gesagt, Frau Hagemann, das können Sie doch nicht machen. Die könnte den Mann nicht um Mitternacht, der liegt doch schon im Bett. Ne? Und hat sie gesagt, mein Mann, der kommt. Hat die einfach so gesagt. Mhm. Ja. Und ich komme da aus dem Auszug raus, da stehen die Schwestern, die haben solche Augen gekriegt. Wir wussten nicht, was sie sagen sollen. Dann bin ich rein ins Zimmer und hat sich gefreut. Und kannst du den Koffer, wir haben den Koffer ausgepackt, hingehangen, wo es hingehört, wie es so ist. Ne? Und habe ein bisschen am Bett gesessen, ein bisschen geschnattert. Mir war es 1:30 geworden. Sag ich, weißt du was, Mädchen, jetzt kann ich gar nicht mehr nach Hause fahren. Ich hole nicht noch einen Taxi. Ich schlafe einfach jetzt hier bei dir. Ne? Und dann sind wir beide um 1:30, 2:30, sag ich, jetzt liegst du hin und schläfst. Bin jeden Tag in Reifenstein gewesen bei ihr. Heiligenstein, jeden Tag Taxe, Lambda, sind wir drei Viertel drei war ich vor ihrem Bett. Da hat sie schon geguckt, guckte schon in der Tür. Ich bin da. Hat sie gesagt, oh, bis um 18 Uhr. Und dann hat sie gesagt, oh, okay, kannst du noch ein bisschen bleiben? Dann war es 19 Uhr beim nächsten Mal. Beim übernächsten Mal war es dann 20 Uhr. Ich habe immer den DAX angerufen, wir müssen noch verschieben, die haben alles mitgemacht.
Ja.
Und ich habe ja auch gut bezahlt. Und jedenfalls, dann das letzte Mal war es dann bis 22 Uhr. Sag ich, Mädchen, das halte ich aber nicht durch. Ne? Ich habe gemerkt, ich muss aufpassen. Ja. Ich habe gesagt zu ihnen, das Letzte und das Beste, was ich da tun kann, dass ich jeden Tag meine Frau besuche. Mhm. Sie wird so in den nächsten Tagen nicht mehr da sein. Ja. Das Beste, was ich für sie noch tun kann. Ansonsten kann ich ihr was nicht helfen. Alles andere macht ja das Hospiz. Ne?
Deine Frau ist ja so ein ganz kleines bisschen bei uns. Ich drehe mich hier immer mal so um.
Ja,
Das können natürlich die Leute nicht sehen, die uns hier am Podcast verfolgen. Denn hier hast du ein Bild stehen von deiner Frau. Gehe ich mal von aus, sie ist es.
Oder wie du sagen würdest, von deinem Mädchen.
Von deinem Mädchen?
Geht mir das Herz auf, wenn ich was höre.
Das ist eins der schönsten Bilder, die in die Reiter jetzt noch gesehen. Ne? Sie hatte fast schneeweiße Haare schon. Ne?
Wie lange war deine Frau jetzt exakt im Hospiz in Heiligenstadt?
Also Reifenstein 18 Tage,
ja.
Im Hospiz waren es 39 Tage.
Ah ja.
Also insgesamt 58 Tage, ne? Glaube ich, 57 Jahre. Und sie ist folgendes noch, ich habe dann gefragt, was kostet das eigentlich? Ich wusste gar nicht, das ist kostenlos für die, die es betrifft. Ne? Und da haben die gesagt, die brauchen nichts zu bezahlen.
Ist es dir denn schwer gefallen, dann dein Mädchen ins Hospiz zu geben und dann Abschied zu nehmen?
Ins Hospiz zu geben, nicht. Ich war richtig quasi erlöst, kann man ruhig sagen, obwohl es sich nicht gut anhört vielleicht. Ja. Aber so darf man nicht denken. Man muss ja denken, was mit dem passiert, der dort liegt und wie es ihm geht und wie man mit ihnen umgeht.
Ich habe eine Frage. Ja? Welche Momente sind dir in der Zeit, wo deine Frau Gast im Hospiz war, im besonderen Maße in Erinnerung geblieben?
Im besonderen Maße? Schwester Katrin hat mich adoptieren wollen, weil ich so ein guter Mann bin. Dann habe ich auch, Bilder gemacht. Da habe ich ein Bild gemacht, da saß sie, kennen Sie diese Zimmer im Hospiz? Und zwar, sie hat Zimmer 9, hatte sie. Und das ist, wenn man reinkommt, ne, da ist ja rechts das Bett, vor ist der Schränke, links ist das Bad, und dann geht es um die Ecke rum, ist so nur ein klarer Sitzplatz.
Ja.
Ne? Und da hat sie sich immer mal in die Ecke gesetzt, ne, hat sich ein Stück angezogen und hat so vor sich hin sinniert, ne? Und da habe ich 3 Aufnahmen gemacht. Ich fotografiere, sie guckt gar nicht geradeaus, aber die Augen gucken nach rechts. Also die Kontrolle war immer da. Wirklich. Und das war gut, ne?
Karl, eine Frage noch. Was denkst du, sollten die Menschen über das Hospiz wissen? Für den Fall, dass sie selber mal in die Situation kommen.
Die sollten wissen, wenn sie einen Verwandten haben, Mann oder Frau, ist egal wie, der wirklich schwer krank ist. Und sie wissen da nicht Bescheid. Dann ist bestimmt die Frau Hühnermann nicht die Letzte, die ihnen Bescheid sagt. Ich würde denen raten, besuchen Sie das Hospiz. Ich hab's ja durch meine Interesse, habe es ja verfolgt, das Bauen und dann diese Eröffnung. Sie war ja im Juli, Vorjahr, ne? Ich wusste auch, Staramann hat's gemacht. Ich kenne ja Staramann auch. Ich bin ja auch Architekt vom Berufhaus. Und jedenfalls, ich wusste also zumindest Bescheid, was es geht. Mein ältester Bruder, der ist mit 95 gestorben. Er hat in Worden-Nordhausen gelegen im Hospiz. Und dadurch wusste ich Bescheid ein bisschen, ne? Und kann also nur jedem mal raten, sich vorher zu informieren. Es ist nur gut.
Karl, wenn du vielleicht in einem Satz eine Erinnerung an deine Frau benennen könntest, die du jetzt von ihr noch im Herzen trägst.
Eine Erinnerung. Ich sage zwei Dinge. Meine Frau war sehr fleißig, auch eine gute Frau und Mutter und war sehr hübsch und konnte sehr gut tanzen.
Alles klar. Tolles Fazit. Und ich will vielleicht, Heiko, für uns das Fazit ziehen. Wir haben hier einen extrem strukturierten Mann vor uns gehabt, der sortiert ist, der vorbereitet ist und der die Augen vor nichts verschließt.
Nein.
Und ich glaube, das ist das Fazit, was wir mitgeben können. Macht die Augen nicht zu, schaut in die Zukunft voll Zuversicht, aber macht sie nicht einfach zu.
Ja. Lieber Karl, wir wünschen dir alles, alles Gute. Bleib so, wie du bist. Und zum 100. kommen wir wieder, da machen wir ein Interview mit dir.
Da sind wir sehr optimistisch, dass das klappt, ja.
Ja, das war doch niedlich, oder? Und diese Atmosphäre, als wir über ja quasi dann seinen persönlichen größten Schicksalsschlag uns unterhalten haben, dass er immer nur das Positive gesehen hat, was er hiermit verband. Also es war wirklich wir haben jetzt nur einen kleinen Zusammenschnitt von einer knappen Viertelstunde. Wir waren da über eine Stunde und er hat geplaudert, hat gesprudelt und ja, war sehr fröhlich, obwohl es im Kontext mit dem Verlust seiner Frau stand. Also das war schon beeindruckend.
Ja, wir haben es ja eben von Karl gehört. Er hat gesagt, es kostet nichts. Das hat er so nebenbei erwähnt. Das war ihm ganz neu. Bettina, wie finanziert sich denn eigentlich dieses Haus?
Ein Hospiz finanziert sich 95% übernehmen der Leistungen, übernehmen die Krankenkassen und 5% sind Aufkommen durch Spenden. Das heißt, diese Spenden müssen durch das Hospiz aufgebracht werden. Das ist schon eine enorme Summe. Das verlangt ganz, ganz viel von uns allen. Aber es gibt auch Gäste, ich sage das Wort Spenden. Spenden heißt immer freiwillig, dass auch viel zurückkommt an Spenden von Angehörigen, die dann sagen, das ist es uns wichtig, das wollen wir tun, wir wollen diese Arbeit unterstützen für viele, viele, die noch nach uns kommen, die das gleiche Schicksal haben.
Also wer zuhört und vielleicht ja ein Herz für das Hospiz hat oder vielleicht eine Unternehmung betreibt und sagt, Mensch, wir machen jedes Jahr eine Aktion und spenden was oder vielleicht gibt es ein Firmenjubiläum. Ich denke mal, ich würde dich nicht Nein sagen hören, wenn er hier bei euch anklopfte.
Da würden wir uns sehr freuen und das muss ja nicht nur in finanzieller Hinsicht sein, sondern gerade auch das Ehrenamt gilt es zu fördern, gilt es immer wieder anzuhalten. Wir haben hier eine große Gartenfläche, wo wir uns freuen würden. Es gibt Möglichkeiten, uns zu überraschen, den Gästen vielleicht mal einen schönen Nachmittag zu bereiten. Man muss nicht Kranken- oder Sterbebett sitzen. Ich glaube, das kann nicht jeder und da muss man auch eine gewisse Bereitschaft zu haben. Aber sich hier gut einzubringen, das ist immer und jederzeit möglich und wir würden uns sehr, sehr darüber freuen.
Ist hoffentlich angekommen, dass da die Hörer gut zugelauscht haben. Es gibt ja hier im Haus auch ein Tageshospiz. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Was unterscheidet das von dem stationären, herkömmlichen Hospiz?
Das Tageshospiz wurde voriges Jahr im September eröffnet. Es sind separate Räume hier bei uns im Hospiz. Das Tageshospiz unterscheidet sich dahingehend, dass zu uns Gäste kommen, die auch noch in ihrem Allgemeinzustand noch fit sind, noch einigermaßen mobil sind, sie können im Rollstuhl kommen, das ist eigentlich die Voraussetzung, oder selbst gut zu Fuß sind, dass sie hier gegen morgen kommen, gegen 8 oder 10, je nachdem, wie man sich fühlt, mit der Taxe oder mit dem eigenen Auto ist es möglich, und dann hier den Tag verbringt. Wir versuchen das auch wieder, hier kommt auch wieder der Gast und das Individuelle zum Ausdruck, dass wir es so gestalten, was der Gast möchte. Sei es durch Unterhaltung, es beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, das Einnehmen der Mahlzeiten, gerade unten noch in den schönen Tagesräumen, wo auch mal die Möglichkeit besteht, selber mal einen Kuchen zu backen oder sich über bestimmte Themen der Politik, des Tagesgeschehens, des Sports zu unterhalten. Und da ist es halt wichtig, dass man auch wieder auf die Gäste eingeht. Denn wenn man 5 Gäste hat, kann es sein, dass 3 Gäste Damen sind, die heute gern über das Rezept sprechen, über die Gartenarbeit. Und wir wieder 3 Männer haben, die das überhaupt nicht interessiert und gerne mal über den Fußball oder über was anderes sprechen. Und hier erleben wir auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir Hilfe und Unterstützung haben. Auch eine psychosoziale Betreuung ist hier sehr wichtig, denn hier spielt das Seelische eine große Rolle. Der Gast, der im Tageshospiz ist, der hat halt noch die Möglichkeiten, an Therapien teilzunehmen, an Chemotherapien, Immuntherapien, alles, was es dort noch gibt. Also er ist noch nicht austherapiert in dem Sinne. Und dass wir ihn seelisch halt begleiten. Er ist unter seinesgleichen, aber dass es mal etwas anderes ist in seinem Tagesablauf. Er muss nicht jeden Tag kommen, aber vielleicht 2 oder 3 Tage die Woche. Das ist das eine. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, die Entlastung der Angehörigen. Mhm. Es ist wichtig, mal zu Hause nicht zu sein und immer über dieses eine Thema zu reden. Was wird, was kommt, was kann sein? Was habe ich hinter mir? Die Angehörigen sind belastet, dass die auch mal einen Tag frei haben. Vielleicht sich da auch mal was vornehmen können. Mhm. Aber wir haben auch Angehörige, die ja noch in Arbeit stehen. Mhm. Wenn wir von jungen Gästen sprechen, ist es immer recht schwierig, den Tag zu Hause zu gestalten. Und ich denke, das ist hier eine gute Möglichkeit, auch mal einen Ausgleich zu schaffen. Und wir haben ja so viele Möglichkeiten, was auch Herr Stadermann schon angesprochen hat, dieses wunderschöne Bad als Wellnessbereich zu nutzen, unsere schöne Terrasse, nachher unsere Angebote mit Buchlesung und anderen Veranstaltungen, dass wir den Tag gut, sinnvoll nutzen und sehr individuell.
Eine Sache, die man gar nicht für möglich hält, weil sie fast konträr zu der Situation in so einem Haus ist, Humor. Welche Rolle spielt hier im Haus Humor?
Humor spielt in diesem Haus eine ganz große Rolle. Wir feiern ganz, ganz viele Feste. Ich sehe da ganz besonders das Kirchweihfest von St. Gerhard. Also da sind wir sehr mit eingebunden. Wir bekommen da ein Ständchen den Samstag ganz früh schon. Dann wird hier auch mal im Aufenthaltsraum getanzt mit den Gästen. Das geht auch im Rollstuhl mit den Angehörigen, oder die Mitarbeiter sind da auch sehr engagiert, dass wir diese Freude und dieses tägliche Leben, wie ich es zu Hause auch habe, rüberbringen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir feiern Fasching. Wir versuchen da auch wieder mit der Pfarrgemeinde gut in Kontakt zu kommen. Viele, viele Konzerte, zum Beispiel ein Adventskonzert, also diese Jahreszeiten, diese, was im Jahreskreis sich alles abspielt, dass wir das auch wirklich hervorheben und nicht nur schwer, sondern auch wirklich mit einem Lachen.
Also im Hospiz wird auch gelacht und man ist auch in Teilen fröhlich, wenn sich die Situation ergibt.
Natürlich ist es natürlich ein Ort, der viel Respekt und Wertschätzung und Ruhe und Gelassenheit erfordert, aber es darf niemals zu kurz kommen, dass Humor, Freude und vor allen Dingen Lachen uns begleiten.
Mhm. Bettina, gibt es irgendwelche besonderen Momente, an die du dich erinnerst, die so passiert sind, wo du sagst, ja, das war schon außergewöhnlich?
Es gibt viele, viele Momente, an die man sich erinnern kann, aber wenn man mich so fragt, ich denke, es ist nochmal ein Unterschied, wenn man einen Gast im Hospiz hat, den man kennt, mit dem man etwas verbindet.
Mhm.
Ich hatte das von einem ehemaligen Arbeitskollegen und ich muss sagen, das hat mich nochmal besonders berührt, dass ich dann doch nochmal noch mehr Kontakt suche, auch nochmal mich mit ihm freue. Er hat hier seinen Geburtstag verbracht, wir haben noch zusammen einen Gleissack getrunken. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz Besonderes. Wir haben schon Mitarbeiter, die hier ihre Eltern begleiten durften. Eine Mitarbeiterin, das ist der Vater hier verstorben. Das bringt auch für uns nochmal ganz viel Nähe, dass wir auch der Mitarbeiterin oder uns selber beistehen und sehen, wie hautnah sich das auch ganz schnell ändern kann.
Mhm.
Wie schnell es an einen herankommen kann. Ich sehe das alles im Weitblick. Das sind Gäste, Angehörige, die kenne ich auch vom Hören, vom Sagen. Aber wenn man sieht, es kann die Einschläge können näher kommen. Mhm.
Du erwähntest die Kirmes. Da gab es auch mal eine Begebenheit.
Bei der Kirmes gab es auch eine Begebenheit, das stimmt schon. Ich hatte ja erwähnt, die Kirmes von St. Gerhard findet ja direkt unter uns statt. Das ist ja unser Nachbar, auch kirchlich gesehen. Und an dem Abend, an dem Samstagabend, hat man dort eine Veranstaltung gehabt, eine Kirmesveranstaltung mit Musik und Tanz. Und hier bei uns im Hospiz hat jemand auch gerade dieses Zimmer belegt, was in diese Richtung zeigt, und hat dann auch durch das Öffnen des Fensters die Musik gehört und hat dann gelauscht und hat nochmal seine Zigarette geraucht. Und in dem Moment konnte er dann seine Augen schließen. Und ich finde, es gibt keinen schöneren Vergleich und keine bessere Sache, um zu sehen, hier liegen Tod, Sterben, Trauer, Leben und Freunde zusammen. Mhm. Und das kann man nicht trennen und das darf man auch nicht. Und trotzdem, es kann da unten gefeiert werden und wir können Veranstaltungen haben und im Zimmer geht jemand von uns. Mhm. Das muss gut in Einklang gebracht werden und darf auch nicht falsch verstanden werden.
Und für ihn war wahrscheinlich auch diese Situation. Er hat da unten die Leute feiern oder erlebt, wie sie da feiern, und noch sein Zigarettchen, und dann war für ihn, hat er dann seinen Frieden gefunden.
Ich hoffe, dass es für ihn auch gut war. Hm.
Bettina, welche Ratschläge möchtest du unseren Hörern mit auf den Weg geben?
Ratschläge.
Oder vielleicht einen Ratschlag.
Sich des Lebens freuen, jeden Moment auszukosten und nicht alles vielleicht ganz so tragisch zu sehen.
Ja, liebe Bettina, lieber Ottmar, es war uns ein inneres Kerzenleuchten hier bei euch. Und wir, ja, das, also diese Folge hat uns sehr beeindruckt und ich denke mal, das wird unseren Hörern genauso gehen. Und wir danken allen, die an diese Folge mitbegleitet haben, und auch der heutige Ort erinnert, wie kostbar die Zeit ist und wichtig Nähe ist, Respekt und Zuhören bleiben. Und gerade in der Karwoche, die jetzt begonnen hat und die an Hoffnung und Neubeginn erinnert.
Ja, wir wünschen gute Tage durch die Karwoche. Und ein gesegnetes Osterfest an alle, die uns zuhören. Ein paar Momente der Ruhe, der Verbundenheit und des Lichts.
Und nochmal ein großes Dankeschön geht natürlich an die Menschen hier im Hospiz für ihre Offenheit und für das Vertrauen. Und möge die Folge Mut machen, Berührbarkeit zulassen und den Blick auf das Wesentliche schärfen. Und wir sagen Tschüss bis zur nächsten Folge von Grimms Brüdern, der Eichsfeld Podcast.